Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Spannung wurde erwartet, ob Russland und die Ukraine heute hier im Dolmabahce-Palast in Istanbul verhandeln würden. Doch die Gespräche verzögern sich. Russlands Präsident Putin schickte eine Delegation, allerdings keine der ersten Reihe. Als Reaktion kündigte der ukrainische Präsident Selenskyj an, sich ebenfalls vertreten zu lassen. Es wären die ersten direkten Verhandlungen zwischen beiden Ländern seit rund 3 Jahren.
In Istanbul beginnt das Warten schon am Morgen. Eigentlich sollen sich im Dolmabahce-Palast die ukrainische und die russische Delegation treffen, doch es geschieht nichts. Die russische Delegation muss sich erst einmal gedulden. Rund 350 Kilometer entfernt trifft in Ankara der ukrainische Präsident ein. Anders als Putin ist Selenskyj in die Türkei gereist. Ich bin hier, das ist eine klare Botschaft. Der türkische Präsident Erdogan will zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Er empfängt Selenskyj und appelliert an beide Seiten, Kompromisse einzugehen. Nach dem Treffen mit Erdogan kritisiert Selenskyj vor allem die Zusammensetzung der russischen Delegation, also wörtlich nicht entscheidungsfähig. Obwohl die russische Delegation nicht auf Augenhöhe ist, haben wir aus Respekt vor Präsident Trump und Präsident Erdogan beschlossen, teilzunehmen und einen ersten Schritt in Richtung Deeskalation zu unternehmen. Die russische Delegation reagiert kurz darauf, betont, sie habe die volle Unterstützung von Präsident Putin. Wir sehen die Gespräche als Fortsetzung der Friedensverhandlungen in Istanbul vor 3 Jahren, die leider von der Ukraine abgebrochen worden sind. Wir wollen konstruktive Verhandlungen, Lösungen und Berührungspunkte finden. Auch Präsident Trump äußert sich, während eines Fluges in der Golfregion dämpft er die Erwartungen. Nichts wird geschehen, bevor Putin und ich uns treffen. Auch morgen wieder wird mit Spannung nach Istanbul geschaut. Dann soll dort auch US-Außenminister Rubio an den Gesprächen teilnehmen.
Ja, fragen wir nach bei Katharina Willinger in Istanbul. Wann könnten die Gespräche denn nun beginnen?
Also es gibt jetzt hier in den letzten Minuten so ein bisschen Bewegung, nachdem den ganzen Tag über ja quasi nichts passiert ist. Ich hoffe, ich habe den Überblick behalten. Es heißt jetzt, dass Selenskyj das Land verlassen habe. Er sei in einem Flieger Richtung Albanien, melden türkische Medien. Dann ist kurz vor 7:30 hier ein Auto plötzlich vorgefahren, hinter mir am Dolmabahce-Palast. Da hieß es, jetzt käme der türkische Außenminister Hakan Fidan, um mit einem Teil der russischen Delegation zu sprechen. Und es gab gerade noch mal ein Statement von Rubio, der ja morgen auch hierher kommen will nach Istanbul. Der sagt, man schaue sich das Ganze mal an und würde dann entscheiden, wann sich Trump mit Putin treffe. Trump hatte ja heute gesagt, dass er glaube, es bräuchte so ein Treffen, bevor sich was bewegt. Und ich denke, damit hat er eine Steilvorlage nach Russland geschickt. Da kann sich Putin jetzt ein bisschen bequem zurücklehnen und sagen, habe ich doch alles richtig gemacht, nur eine zweitklassige Delegation zu senden, so wie es die Ukrainer ja festhalten. Das ist alles sehr holprig heute gestartet. Und ich finde, das ist kein guter Boden, keine gute Voraussetzung, um da ernsthafte Friedensgespräche hinzubekommen. Aber ja, wir warten ab und wir hoffen alle, dass sich da morgen noch was tut.
Danke, Katharina Willinger in Istanbul. Weiter südlich in der Türkei, in Antalya, haben sich die NATO-Außenminister getroffen. Ziel war es, den Gipfel Ende Juni vorzubereiten. Es ging hauptsächlich um den Krieg in der Ukraine und die Militärausgaben. US-Präsident Trump fordert schon länger, die Bündnisstaaten müssten mindestens 5% ihres Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung stecken. Deutschlands neuer Außenminister Wadefuhl stellte sich heute grundsätzlich hinter die Forderung.
Von Antalya aus verfolgen die NATO-Staaten, was in Istanbul passiert oder nicht passiert. Viele wollen schnell über schärfere Sanktionen gegen Russland reden. Konkret wird es nicht. Die Erwartungen an mögliche Friedensgespräche heute gering. Was bei Putin nicht funktioniert, ist, ihm ein Ultimatum zu stellen. Auf so etwas reagiert er nicht. Wir müssen einfach mit dem Druck weitermachen. Eigentlich sind sie hier, um den NATO-Gipfel im Juni vorzubereiten. Wie viel muss jedes Mitgliedsland für Verteidigung ausgeben? Bisher sind das 2% der Wirtschaftsleistung. Polen Spitze im NATO-Vergleich, noch vor den USA. Deutschland erreicht erstmals seit langem das Ziel. Es gibt aber auch Länder wie Spanien, die weit darunter liegen. Die meisten Verbündeten bereiten sich darauf vor, das ursprüngliche 2%-Ziel in diesem Jahr zu erreichen. Und viele haben bereits Pläne angekündigt, viel, viel weiter zu gehen. Als neues Ziel bei den Verteidigungsausgaben sind jetzt 3,5% in der Diskussion bis 2032. Und zusätzliches Geld für Infrastruktur, Brücken, Schienen, die auch militärisch genutzt werden können, nochmal 1,5%.
Das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da.
Deutschland will mehr Führung übernehmen. Dieses Signal sendet Außenminister Wadephul und bekommt prompt Lob vom NATO-Generalsekretär. Allerdings beschlossen ist das ambitionierte und teure Ziel noch nicht.
Der neue Finanzminister Klingbeil hat zurückhaltend auf die Debatte über höhere Verteidigungsausgaben reagiert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der Vizekanzler, er rate dazu, dass jetzt niemand vorpresche und über Zahlen spekuliere. Denn die schwarz-rote Bundesregierung muss in den kommenden Jahren mit deutlich niedrigeren Steuereinnahmen rechnen, wie heute der Schätzerkreis bekannt gab. Am Vormittag hatte Klingbeil in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag gesagt, er wolle sein Haus zu einem Investitionsministerium machen.
Die Liste der Versprechen ist lang, die der neue Finanzminister Klingbeil am Morgen im Bundestag vorstellt. Ein Investitionsbooster soll schon bald kommen.
Wir wollen, dass die Bagger rollen. Wir wollen, dass die Bahn pünktlich kommt. Wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden, unnötige Formulare eingestampft werden. Wir wollen gemeinsam Fortschritt in unserem Land.
Bei den vielen Versprechen vermisst die Linke aber etwas.
Sie wollen die stärkste Armee Europas finanzieren, aber Sie können nicht sagen, wie man den sozialen Wohnungsbau finanziert. Das ist peinlich.
Klingbeils erste große Herausforderung, die Aufstellung der Haushalte für 2025 und 2026. Für alle Wünsche wird das Geld wohl nicht reichen. Die AfD mahnt zur Disziplin bei den Ausgaben.
Wir müssen uns jetzt und sofort von unnötigem Ausgabengedöns befreien, damit wir als Staat leistungsfähig bleiben.
Am Nachmittag im Finanzministerium muss Klingbeil dann auch schon seine ersten Probleme verkünden. Die Steuereinnahmen werden geringer sein als bislang angenommen, so die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung. Bis 2029 werden bei Bund, Ländern und Kommunen rund 81 Milliarden Euro weniger Einnahmen erwartet.
Die Mindereinnahmen durch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sind bereits in der Planung des Haushaltes berücksichtigt. Die Ergebnisse der Steuerschätzung erschweren uns den Staat nicht, was die Haushaltsberatung angeht. Ich will hier aber auch sagen, sie machen uns die Haushaltsaufstellung nicht leichter.
Bis Ende Juni will Klingbeil einen Haushalt für das laufende Jahr durchs Kabinett bringen. Dann soll der Bundestag darüber beraten.
Der Finanzminister will also das Wachstum ankurbeln. Dem Klima hat die schwächelnde Wirtschaft im vergangenen Jahr aber gut getan. Weil weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden, hat Deutschland sein Klimaziel für 2024 erreicht. Das ist eine Botschaft des Expertenrates für Klimafragen, der heute seinen Prüfbericht vorgelegt hat. Für die Zukunft sind die Experten allerdings deutlich pessimistischer.
Auf rund 300 Seiten gute, aber auch schlechte Nachrichten. Die Klimaziele werden vorerst erreicht, aber langfristig könnte in Deutschland deutlich mehr Treibhausgas ausgestoßen werden, als gesetzlich erlaubt.
Das ist vielleicht dann schon alarmierender, dass für 2040 und 2045 aus heutiger Sicht die Ziele weit verfehlt werden. Also insofern dennoch starker Handlungsdruck besteht.
Das gilt vor allem für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Hier verfehlt Deutschland die gesetzlichen Vorgaben deutlich. Derzeit wird das noch ausgeglichen durch weniger Abgase infolge der schwächelnden Wirtschaft und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese Art Puffer wird bis 2030 aufgebraucht sein. Für den Zeitraum danach sehen die Experten trotz sinkender Emissionen eine zunehmende Überschreitung der gesetzlichen Obergrenze. Bis Jahresende will der neue Umwelt- und Klimaminister ein umfassendes Maßnahmenpaket vorlegen, nicht nur, aber vor allem für Verkehr und Gebäude.
Ich werde mit den beiden Ressortkollegen, so wie ich das mit Ihnen auch persönlich schon besprochen habe, in den nächsten Tagen und Wochen in Klausur gehen und die Maßnahmen besprechen. Das möchte ich jetzt nicht öffentlich machen, das ist Ihr Bereich, das ist auch Ihre Verantwortung. Und die Bundesregierung ist ein Gemeinschaftsorgan, das ist eine gemeinschaftliche Verantwortung und dem will ich nicht vorgreifen, aber da ist Handlungsbedarf.
Gleichzeitig soll die Wirtschaft wieder wachsen. Nimmt sie wieder Fahrt auf, droht der Ausstoß von Treibhausgasen zu steigen, obwohl die Werte ja eigentlich runter sollen. Die Aufgabe wird für die neue Bundesregierung also doppelt schwer.
Im Beisein hochrangiger Politiker und enger Weggefährten ist die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee beigesetzt worden. Trauergäste waren etwa Kanzler Merz, seine Vorgänger Scholz und Merkel sowie Bundespräsident Steinmeier. Friedländer engagierte sich bis zu ihrem Tod vergangene Woche gegen ein Vergessen der NS-Verbrechen.
Irgendwo auf der Welt.
Ein Lied zum Abschied. Margot Friedländer und der Sänger Max Raabe waren Freunde. Sein Gruß ganz privat. Genau so hatte Margot Friedländer sich das gewünscht. Eine kleine Feier im engsten Kreis. Dazu kommen heute auch die Spitzen des Staates. Bundespräsident, Kanzler, Bundestagspräsidentin und viele andere sind hier, um die Holocaust-Überlebende zu ehren.
Sie hat unermüdlich gesprochen, nicht für sich, sondern, wie sie selbst sagte, für jene, die nicht mehr berichten können. Sie hat sich der Erinnerung verschrieben, ohne in der Vergangenheit zu verharren.
Sie hat von ihrem Leben erzählt, vom KZ und vom Verlust ihrer Familie in Hunderten von Lesungen, vor allem vor jungen Menschen. Ihr enger Freund Leo Engländer betonte, dass Margot Friedländer an die Vergangenheit erinnerte, um die Zukunft zu gestalten.
Auch das Erstarken antidemokratischer Stimmungen machte dir Sorgen. Das Eintreten für Demokratie, Freiheit und Respekt rückte immer mehr in den Mittelpunkt deiner Mission. Wir können nicht jeden lieben, aber respektieren.
Margot Friedländer habe das vorgelebt bis zum Schluss. Ihren letzten Auftritt hatte sie 2 Tage vor ihrem Tod.
Was ich euch bitte zu tun, seid Mensch. Danke.
Handy oder Tablet? Für viele Kinder und Jugendliche gehören sie längst zum Alltag und das oft stundenlang. Auch wenn die gesundheitlichen Folgen noch nicht hinreichend erforscht sind, Wissenschaftler warnen vor übermäßigem digitalen Konsum. Eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hat jetzt das Digitalverhalten Jugendlicher in 38 Ländern untersucht.
Smartphone-freie Zeit mit der Familie. Jeanette Beckers ist das wichtig. Die Mönchengladbacherin ist Mutter und Lehrerin. Immer wieder beobachtet sie, wie sich übermäßige Bildschirmzeit auf Kinder auswirkt.
Man merkt, dass Kinder zunehmend unaufmerksam sind, dass sie eine schnelle Belohnung haben möchten, diese Dopaminschübe gewohnt sind aus den sozialen Medien oder auch vom Gaming, dass sie das in der Schule auch einfordern.
Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kommen Kinder immer früher mit digitalen Medien in Berührung. Etwa 70% der 10-Jährigen in den Industriestaaten besäßen bereits ein eigenes Smartphone, so die OECD. 15-Jährige in Deutschland verbringen täglich fast 7 Stunden an Bildschirmen. Das habe während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Die OECD warnt vor möglichen negativen Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Medienpädagogen empfehlen, dass Eltern ihre Kinder bei der Internetnutzung begleiten sollten.
Dazu gehört auch, ehrliches Interesse zu zeigen und immer mal wieder nachzufragen, was das Kind denn eigentlich online so macht. Und gleichzeitig gemeinsam mit dem Kind Regeln aufstellen. Also wie lange darf etwas genutzt werden? Was veröffentliche ich von mir? Oder was tue ich, wenn mir etwas im Internet Schlimmes passiert?
Wichtig sei nicht nur, wie viel Zeit Kinder an Bildschirmen verbringen, sondern wie sie diese Zeit nutzen.
Bei der Eishockey-WM in Dänemark hat Deutschland nach 3 Siegen die erste Niederlage kassiert. Mit 1:5 unterlag das Team dem Vizeweltmeister Schweiz. Für das Viertelfinale ist Deutschland aber noch im Rennen.
Das ewige Duell gegen die Schweiz, Deutschland in Weiß, verbissenes, torloses Auftaktdrittel. Die Erzrivalen, die lassen's gleich richtig krachen. Mitteldrittel, jetzt fallen Tore, aber nicht für Deutschland. Erst trifft Riad, dann Sven Andrighetto. 0-2, Schweizer Doppelschlag in 84 Sekunden. Und dann schießt Andrighetto noch 2 Tore. 0-4, bittere Lehrstunde für das Team von Bundestrainer Kreis. Letztes Drittel, es wird kaum besser. 0-5. Wieder André Ghetto, sein vierter Treffer. Die Schweiz powert einfach weiter. Aber das letzte Tor im Match, das schießt Deutschland. Jonas Müller vom deutschen Meister Eisbären Berlin. Endstand Deutschland 1, Schweiz 5.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. Mai.
Tiefdruckgebiete über Osteuropa bringen zumindest der Osthälfte Deutschlands gebietsweise etwas Regen. Heute Nacht fallen am ehesten in Richtung Erzgebirge und Oder ein paar Tropfen, sonst bleibt es trocken. Morgen gibt es in der Westhälfte weiter viel Sonnenschein und meist nur lockere Wolken. Nach Osten hin zum Teil dichte Wolken und gebietsweise Schauer oder vereinzelt Gewitter. Heute Nacht Abkühlung auf Werte zwischen 11 und 0 Grad. Morgen werden 12 bis 18 im Westen und Südwesten um oder über 20 Grad erreicht. Auch am Samstag nach Osten und Südosten hin wolkig und gelegentlich Schauer, im Westen weiter viel Sonnenschein. Am Sonntag wenig Änderung, Montag in der Nordosthälfte viele Wolken und gebietsweise Regen, sonst nur selten Schauer oder Gewitter.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer den Diplomaten Wolfgang Ischinger, was die Ukraine-Verhandlungen in der Türkei realistisch bringen können. Und wir schauen ins schweizerische Basel, das schon ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest steht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.